Bildung kostet in diesem Land und sie kostet entschieden zu viel. Das heißt nicht, dass von der öffentlichen Hand zu viel Geld für Bildung ausgegeben wird. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben Milliarden für Banken und Banker. Aber wie viel haben wir für Schulen übrig? Für Ganztagsbetreuung, für mehr Lehrer, für gebührenfreie Universitäten und Hochschulen? Ist man nicht selbst in der Lage zu bezahlen, sind die Eltern nicht in der Lage zu bezahlen, dann bleibt einem oft der Zugang zu Bildung versagt. Aber Bildung ist im Interesse aller in diesem Land. Wir haben hier keine anderen Ressourcen als unsere Bildung. Deswegen müssen wir uns darum kümmern, deswegen sind wir heute hier. So wie die Situation ist, könnte man feststellen, eine Gruppe von Menschen verteidigt für ihresgleichen den Zugang zu Bildung. Diesen Zugang müssen sie sich erkaufen. Durch Geld, zum Beispiel für den Nachhilfelehrer, für die Privatschule, für Studiengebühren, für die Fahrt in die Schule, in der die Migrantenquote in der Klasse eben nicht so hoch ist, in der die Arbeiterkinder nicht die Schulbank drücken. Für die Bevölkerungskreise, die dieser Elite nicht angehören, wird der Zugang zu Bildung erschwert. Die Klassen sind größer, die Schule schlechter ausgestattet und die Lehrer nahe am Burnout. Aber warum? Vielleicht auch deshalb, damit man als Normalbürger gar nicht mehr verstehen kann, wie Teile dieser Eliten in unserem Finanzsystem wirtschaften, zum Schaden der Gesellschaft und der Umwelt. Wie sonst können sich diese Leute trauen, sich hinzustellen und sein Märchen von Derivaten und Leerverkäufen erzählen, Milliarden verzocken, die Löcher mit Steuergeldern stopfen, mit unseren Geldern und kurz darauf genauso wieder weitermachen. Schützt die mangelhafte Bildung eines großen Teils der Bevölkerung etwa diese Eliten der Finanzwelt? Die globale Finanzkrise ist, wenn ich das richtig verstanden habe, von diesen Eliten verursacht worden. Nicht von dem Heer der Facharbeiter, der Angestellten, der Leiharbeiter, Aufstocker und Hartz-IV-Empfänger. Diese Leute haben den Karren nicht gegen die Wand gefahren, aber wir alle müssen diese Suppe auslöffeln. Aber ich kann euch beruhigen, nicht nur wir müssen die Suppe auslöffeln. Die schlimmsten dieser Eliten hat auch eine sehr, sehr harte Strafe getroffen. Ihre Einkünfte wurden gedeckelt auf 500.000 Euro Jahreseinkommen. Zum Glück kann man da nur sagen, gibt es in diesem Land keine Bildungsgerechtigkeit. Denn nur so kann man so eine himmelschreiende Ungerechtigkeit uns verkaufen. Dankeschön. Ich wollte noch eins sagen, wie ich angefangen habe. Ich habe angefangen mit diesem Satz: Tritt fest auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Lasst uns fest auftreten, lasst uns unser Maul weiter fest aufmachen und lasst uns nicht aufhören.
Danke, Joe, das war eine tolle Rede, die war super wichtig. Jetzt komme ich auch zu einem wichtigen Teil. Es geht leider immer noch ums Geld. Leute, wir sind hier, wir haben Kosten, wir haben Ausgaben, wir haben die Toiletten zu bezahlen, wir haben so viel zu bezahlen. Leider. Aber wir sind hier ja nicht alleine. Es gibt so viele Menschen, die diese Sache hier wichtig finden, die mit mir übereinstimmen, dass diese Sache die wichtigste Sache auf der ganzen Welt zurzeit ist. Aber leider müssen wir auch immer noch dafür Dinge anschaffen, Sachen finanzieren. Wir müssen uns winterfest machen. Wenn ihr 50 Cent, 10 Cent, 2 Euro oder vielleicht einen Hunni übrig habt. Unter euch befinden sich Menschen mit Kopfbedeckung aus Wald und Wiese, mit Wedeln. Die halten Sie jetzt mal bitte alle hoch. Ihr seht sie, grüne Wedel. Diese Menschen sind legitimiert, euer Geld einzusammeln, um für unseren Zweck, für euren Zweck, für unser aller Sache, Geld einzusammeln und dann Dinge zu finanzieren, die man leider nicht mit Liebe kaufen kann. Jetzt kommt ein neuer Redebeitrag, da ist das von Hagen. Hallo.
Hallo und Dankeschön. Ich gehöre auch hier zu den Gästen und eher Unterstützern. Ich lebe nicht hier in dem Camp und will bei der Gelegenheit noch mal sagen, dass ich es super finde, dass ihr hier so durchhaltet. Vielleicht nicht der Motor der Welt. Wir sind nur ein Zipfel der Welt und nicht der Wichtigste. Aber ihr seid im Moment definitiv der Motor in Frankfurt. Dafür vielen Dank. Ich wollte auf was zu sprechen kommen, was letzte Woche schon hier bei der Kundgebung Thema war. Nämlich was in den letzten Tagen in Oakland in den USA passiert ist, an der Westküste in der Nähe von San Francisco. Dort gab es auch ein großes Occupy-Camp, das von der Polizei sehr brutal angegriffen worden ist. Ihr habt es wahrscheinlich gehört in den Nachrichten. Mit Gasgranaten, mit Blendschock, man kann die Filme sehen, sind sie auf das Camp los und haben einen Mann sehr, sehr ernst verletzt, der liegt noch immer im Krankenhaus. Das wurde letzte Woche hier schon berichtet. Ich möchte gern kurz erzählen, wie es weitergegangen ist. Denn die Bewegung ist dort umso stärker geworden. Die Empörung war riesig. Und es gab sehr schnell den Aufruf zu einem Generalstreik, zu einem großen, großen Protest, die ganze Innenstadt von Oakland lahmzulegen für den letzten Mittwoch, für den 2.11., also letzten Mittwoch. Und ich bin in Kontakt dort seit langem mit einer Frau, die dort für Workers Center arbeitet, das sind Beratungsstellen, Anlaufstellen, für Migrantinnen, die um ihre Löhne betrogen werden. Sie ist direkt beteiligt dort und hat mir kurz berichtet, was dort alles passiert ist. Es war ein Riesenerfolg. Morgens schon sind Tausende von Leuten in die Innenstadt geströmt. Bis zu 20.000 Leute haben demonstriert und haben wirklich dort alle Banken geschlossen für diesen Tag. Der Aufruf ging an die ganze Gesellschaft, auch an die Schulen. Wir hatten gerade das Thema, auch dort werden Schulen geschlossen, Büchereien geschlossen. Es sind 300 Lehrer ganz offiziell, also öffentlich, in den Streik gegangen. Ganz viele andere Lehrer haben den Unterricht dazu genutzt, mit ihren Schülern über die Proteste und die Möglichkeit der Unterstützung der Proteste zu diskutieren. Ein super Beispiel. Was hier in einigen Medien ankam, war dann das, was am Abend passierte. Denn Oakland hat einen der wichtigsten Häfen von der Westküste. Und es waren bis zu 10.000 Leute, die dann Richtung Hafen gezogen sind und diesen Hafen stillgelegt haben für eine Nacht. Ein großer Streik von außen. Ich will noch auf eins zu sprechen kommen, was auch sehr interessant dort ist. Also sie haben diesen Protest, diesen symbolischen Protest, erstmals den ganzen Tag Streik, Aneignungsfragen in der Stadt zu diskutieren gemacht. Und in diesem Rahmen wurde auch ein großes Haus, ein leerstehendes Haus besetzt. Diese Hausbesetzung wurde auch damit begründet, auch bei Ihnen wird es jetzt langsam kalt, zu überlegen, ob Occupy nicht auch in Räumen überwintern muss. Zumindest eine Überlegung, eine Idee. In Oakland eigentlich eine ähnliche Situation wie hier. Gewerberäume stehen unendlich leer, aber Leute sitzen auf der Straße, es gibt zu wenig soziale Zentren. Deswegen hat sie gesagt, wir besetzen auch die Räume. Occupy Gewerberäume. Hier gab es ja in Frankfurt auch vor weniger kurzer Zeit schon eine erste Hausbesetzung, die abends geräumt wurde. Aber ich denke, es wäre total wichtig, in dieser Richtung auch weiter zu überlegen, wie wir einerseits diese symbolischen Proteste hier, dass wir das lebendig halten, aber andererseits überlegen, wie können wir das in den Alltag übersetzen und wirklich uns das wieder aneignen für globale soziale Rechte. Dankeschön.
Wir haben jetzt ein paar Grußworte aus der ganzen Welt. Und zwar, wir sind ja nicht alleine. Wir fühlen uns auch gar nicht alleine, weil schaut euch um, es gibt so viele Menschen, die euer Gefühl teilen, eure Wut, eure Trauer, eure Wut über diese Zustände, die untragbar geworden sind. In Berlin, Occupy Berlin sagt schöne Grüße aktuell zu uns. Sie haben gerade angerufen und grüßen uns. Occupy Berlin ist gerade am Brandenburger Tor und machen heute eine Assemblée mit sehr wahrscheinlich 1000 Leuten. Und sehr wahrscheinlich wird dieses Camp dort dann auch genehmigt. Und weil wir eben nicht nur in Deutschland mehrere sind, wir sind weltweit hunderte Camps, aktive Camps, Menschen, die sich jeden Tag für dieses Anliegen, diesen so wichtigen Wandel, diese Veränderung einsetzen. Weil es diese Camps weltweit gibt, bekommen wir noch ein Grußwort aus der Ferne.
Ja, vielen Dank. Ich habe hier ein Grußwort von Freunden und Freundinnen aus Lissabon. Auf Englisch, ich werde es so elegant wie möglich übersetzen. Die sozialen Bewegungen in Lissabon grüßen euch in eurem Kampf gegen soziale Kürzungen und gegen die Macht der Banken. Wir grüßen euch in unserem gemeinsamen Kampf gegen die Sozialkürzungen und gegen die Politik, die in Europa von den Regierungen, aber insbesondere auch von der deutschen Regierung und Angela Merkel den europäischen Ländern auferlegt wird. Die Rolle der deutschen Regierung macht deshalb euren Protest in Frankfurt umso wichtiger. Bei diesen Protesten geht es nicht darum, ob man Portugiesisch spricht, ob man Griechisch spricht oder Deutsch. Es ist ein Protest der Bevölkerung Europas gegen die Kürzungspolitik, gegen diese Wirtschaftspolitik, die unsere Träume, die Träume der Arbeiter und Angestellten und aller Menschen versucht zu verhindern. Zum Profit der Finanzmärkte. In Portugal führen wir den Kampf fort, der unsere Träume und unsere Zukunftswünsche und der ganzen Bevölkerung verhindern wird. Wir hoffen, dass das griechische Beispiel in Portugal Schule machen wird, denn so weit sind wir mit unseren Protesten bisher noch nicht gekommen. Wir wissen, dass die Politik, die zurzeit von europäischen Regierungen gemacht hat, keinen Sinn hat, außer den Profit für die wenigen zu steigern und das Leiden der Mehrheit zu verlängern. Aber wir wissen, dass es Alternativen gibt. Alternativen der Solidarität, der europäischen Solidarität, Solidarität zwischen Portugiesen, Deutschen und Griechen. Und jedem, der auf diesem Kontinent glaubt, dass eine andere, eine bessere Welt möglich ist, ein anderes, ein soziales Europa ist möglich. Ja. Hoch die internationale Solidarität!
Hoch die internationale Solidarität!
Und unsere Solidarität ist gigantisch. Ganz auf der ganzen Welt sind Leute, die für unsere Sache einstehen, für die Sache der Menschheit. Leute, wir machen hier die größte Sache, die es, glaube ich, seit Jahrhunderten gibt. Also ich glaube, wir können stolz auf uns sein und glücklich dabei sein zu dürfen.
So, dann kommt als nächstes ein interessanter Beitrag. Und da geht es über den unsozialen Stellenabbau, den wir überall erleben. Hier sind zwei Damen von Vodafone.
Hallo, wir sind zwei Mitarbeiterinnen von Vodafone.
Vodafone und arbeiten in Eschborn. Wir sind gekommen, um euch von unserer Situation zu berichten. Seit Jahren spart Vodafone Deutschland Arbeitsplätze ein. Von einmal mehr als 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind noch weniger als 10.000 da. Dabei ist Vodafone finanziell mehr als gesund und macht allein in Deutschland Milliarden Gewinne. Der Abbau von Arbeitsplätzen beschleunigt sich trotzdem und jetzt sind wir dran. Obwohl Vodafone gerade im Geschäftskundenbusiness wächst, sollen über 600 Geschäftskundenbetreuer gehen. Der Standort in Essen wird geschlossen. Die 500 Menschen dort sollen zu einer Callcenter-Klitsche wechseln, die keine Tarifbindung hat und Löhne von 6,70 Euro brutto zahlt. Weit unter dem, was in Deutschland als Mindestlohn diskutiert wird. Genau! Sehr gute Idee! Wir 120 Eschborner, die komplexe schriftliche Kundenkontakte managen, sollen zu einer Firma in Halle an der Saale wechseln. Auch das ist ein Callcenter mit schlechtem Ruf, viel Personal wechseln und prekären Arbeitsbedingungen. Vom Lohn dort kann man nicht leben. Das Angebot, nach Halle zu gehen, ist eine Farce. Die Bedingungen sind unannehmbar. Das weiß der Arbeitgeber auch. Aber wer nicht mitgeht, dem kann er kündigen.
Wir sind Vodafone-Mitarbeiter und wollen es bleiben. Viele von uns sind 10, 15 oder 20 Jahre im Unternehmen und hochspezialisiert. Wer in Essen oder Eschborn nicht einverstanden ist, in Zukunft unter schlechten Arbeitsbedingungen und zu Hungerlöhnen zu arbeiten, dem wird mit betriebsbedingten Kündigungen bedroht. Dabei scheint es egal zu sein, was den Geschäftskunden passiert, wenn wir nicht mehr da sind. Wir, die wir diese Kunden genau kennen, bedauern das zutiefst. Und wir verstehen es auch nicht. Vodafone hört aber nicht auf unsere Bedenken. Vodafone will uns nur loswerden, um die internationalen Vorgaben zu genügen und noch mehr Gewinn zu machen. Interne Papiere zeigen, dass man uns ausgesucht hat, weil man von uns wenig Widerstand erwartet hat. Ein Irrtum, wie ich hoffe. Wir kämpfen den Kampf der kleinen Leute, den Kampf der 99% um die Würde unserer Arbeit. Arbeit, von der man auch leben kann. Wir bitten euch um eure Solidarität, damit unser Schicksal nicht von der Öffentlichkeit unbeachtet beim Arbeitsamt endet. Vielen Dank fürs Zuhören. Und auch wir sind 99%.
So, jetzt haben wir ja was hier gehört über den unsozialen Stellenabbau, was uns natürlich allen stinkt. Und das ist genau der Grund, warum wir auch alle hier sind. Und jetzt geht es nämlich genauso weiter im Takt. Der Norbert erzählt uns jetzt was über Lohndumping.
Ja, ich bin vom Club Behinderter und ihrer Freunde, CBF. Wahrscheinlich kennen einige von euch den Laden. Ich arbeite da als Behindertenassistent. Und bei uns ist die Geschichte schon da, wo sie bei Vodafone in Eschborn anscheinend gerade hingehen soll und noch einen kleinen Schritt weiter. Die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, handelt von Lohndumping und wie sich das ändern kann. Mit Löhnen von bis zu 40% unter Tarif ist der CBF im Augenblick noch ein Lohndückerbetrieb, wie er im Buch steht. Damit ist er nicht allein. Laut dem jüngsten Sozialbericht der Bundesregierung sind fast 20% der Erwerbstätigen unter der Pfändungsgrenze armutsgefährdet. Zu den vielen Branchen, in denen Lohndumping weit verbreitet ist, zählt das Sozial- und Gesundheitswesen. Und diese Lohndumper setzen die ganzen anderen Löhne in Betrieben, wo ihr vielleicht noch nach Tarif bezahlt werdet, unter Druck. Aber bei uns ändert sich das gerade mit dem Lohndumping. Nach 21 Monaten der Auseinandersetzung mit der Geschäftsführung über Niedriglöhne in der persönlichen Behindertenassistenz und der Schulintegration für behinderte Kinder und Jugendliche mit mehr als einem Jahr zusätzlichen Vorlauf erwarten wir jetzt, noch dieses Jahr endlich einen Tarifvertrag abzuschließen. Damit kommen die Beschäftigten des DBS raus aus dem Armutslohn. Uns im Sozial- und Gesundheitswesen wird oft nachgesagt, wir seien sehr harmoniebedürftig, nicht konfliktbereit. Mit uns könnte man alles machen, wie vielleicht auch den Kolleginnen Rümmen Eschborn. Außerdem arbeiten bei uns in dem Betrieb die meisten der 500 Kolleginnen und Kollegen allein und sehen einander nur einmal, zweimal, dreimal im Monat unter Aufsicht der Chefs. Nicht die besten Bedingungen, sich zu organisieren vielleicht. Es hat auch lange gedauert, bis wir so weit waren, uns zu wehren. Und es hat noch mal lange gedauert, bis wir uns stark genug organisiert hatten, bis wir der Geschäftsführung eine Abkehr vom Dumpinglohnkurs durchsetzen konnten. Es war ein langer Weg und er ist noch nicht ganz zu Ende. Aber jetzt setzen wir einen Lohn durch, von dem wir leben können. Wir sind jetzt in der letzten Runde, nämlich von der Stadt, das Versprechen eingelöst zu bekommen, dass sie natürlich Tariflöhne bezahlt. Wir haben schon viele schöne Worte gehört. So hat der Vorsitzende des Ausschusses für Soziales und Gesundheit, Stefan Siegler von der CDU, gestern gesagt, dass auch er weg will vom Lohndumping. Es geht zurück in den TVÖD, auch bei den Subunternehmern der Stadt, wenn ein Tarifvertrag im Betrieb abgeschlossen wird. Das gilt auch für den CBF, sagt er. Wir werden sehen. Aber wir werden sie in ihren Taten messen. Und jetzt kommt das, der Punkt, der vom ganz Großen, auf das ihr heute das Auge gerichtet hatte, von dem ganz Großen ein bisschen den Blick aufs Kleine lenkt. Viele Beschäftigte des CBF haben in den Jahren der Auseinandersetzung einiges gelernt. Aufeinander zu vertrauen und miteinander solidarisch zu sein. Sich von Chefs und anderen Autoritätspersonen nicht klein machen zu lassen. Nicht nur zu klagen, sondern anzupacken und zusammenzuhalten, um etwas zu ändern. Sich nicht zur Geisel des eigenen Engagements am Arbeitsplatz machen zu lassen. Zu verstehen, dass die Ohnmacht am Arbeitsplatz kein Schicksal ist, sondern dass wir das gemeinsam ändern können. Nicht nach einer Lösung aus der Politik oder einem besseren Management zu rufen oder nach einem Gewerkschaftssekretär, der irgendwie stellvertretend unsere Probleme für uns löst, sondern zu verstehen, dass wir nur selbst unsere Probleme lösen können. Und deswegen denke ich, dass unsere Geschichte was mit Occupy Frankfurt zu tun hat. Hat Occupy für so viele Menschen so interessant? Occupy bringt ein Unbehagen an der gesamten Gesellschaftsordnung zum Ausdruck. Ein Wegbrechen der gesellschaftlichen Zustimmung zu einer unmenschlichen Gesellschaftsordnung. Immer mehr Menschen wollen eine ganz andere Gesellschaft. Die Freude, die ich vorhin bei unserer Geschichte auf einigen Gesichtern gesehen habe hier, die habe ich schon öfter gesehen, wenn die Geschichte erzählt wurde. Die habe ich auch schon gesehen, wenn erzählt wurde, wenn sich darüber unterhalten wurde, wie sich die Menschen in Griechenland einfach nicht gefallen lassen wollen, allesamt verarmt zu werden. Es ist die Freude, dass sich endlich mal jemand wehrt. Es ist eine Freude, aus der Solidarität und Mut zum Handeln erwachsen kann. Sehr viele Menschen haben einfach keinen Bock mehr, sich aufzureiben und sich verarmen zu lassen und sich ausbeuten zu lassen, damit Deutschland wieder Exportweltmeister wird. Es reicht! Occupy Frankfurt ist ein Experimentierfeld für eine ganz andere Gesellschaft. Wir brauchen solche Versuche. Aber ich hoffe, dass es nicht beim Ausprobieren, nicht bei einer Kostprobe stehen bleibt. Was fehlt, ist nicht so sehr die Erkenntnis, dass diese Gesellschaftsordnung uns kaputt macht. Aber aus dem Klagen und dem ohnmächtigen Zuschauen muss Wut werden. Was uns fehlt, ist die Erfahrung, dass sich wirklich etwas verändern kann. und Übung. Übung, wie man es macht. Und Übung in Solidarität. Wir brauchen Erfahrungen der Solidarität, die uns den Mut machen, gemeinsam immer größere Schritte zu gehen. Am Arbeitsplatz behauptet gar nicht erst jemand, das sei eine Demokratie. Der Arbeitsmarkt und zu großen Teilen der Betrieb erscheint uns als etwas, was uns zustößt, wo wir Objekte sind, worauf wir keinen Einfluss haben und worauf wir uns bestenfalls irgendwie einigermaßen einrichten können. Work-Life-Balance. Niemand behauptet überhaupt erst, dass ein Betrieb in unserer Gesellschaft eine Demokratie ist. Deswegen versuchen wir da auch nicht, uns mit dem Stimmzettel zu wehren. Wir wehren uns dadurch, dass wir verstehen, dass wir nicht allein sind. Wir wehren uns nach altem Brauch mit Streik und ähnlichen Mitteln. Das heißt, wir funktionieren nicht mehr. Und weil ohne uns gar nichts funktioniert, weil ohne die 99% gar nichts funktioniert, funktioniert dann eben gar nichts mehr. Wer jetzt vielleicht denkt, das ist eine Sonntagsrede. Die hat mit dem Alltag nicht viel zu tun. Die hat mit der Wirklichkeit an meinem Arbeitsplatz nicht viel zu tun. Und das gilt nicht nur für den Arbeitsplatz. Das gilt auch für die Agentur, für die Ämter, für die Behörden, wo man uns entwürdigen will. Wo man uns klein halten will, wo man uns den Mut nehmen will. Das gilt auch für die Ausbildungsplätze, für die Schule, für die Hochschule, wo wir zum Funktionieren vorbereitet werden sollen. Wer jetzt noch denkt, das ist eine Sonntagsrede und hat mit dem Alltag nichts zu tun, der soll bitte auch dran denken, dass sowas klein anfängt und viele Zwischenstufen und Zwischenschritte hat und dass man auch auf den Zwischenstufen schon was erreichen kann. Das kommt alles nicht von allein und Dumpinglöhne gehen nicht von allein. Es wird darum gekämpft werden müssen und ich würde mir wünschen, dass wir alle anfangen, uns dafür zu interessieren, wie dieser Kampf an unseren Arbeitsplätzen anfangen kann. So kann Solidarität entstehen. Wer noch mehr über die Geschichte bei uns wissen will oder uns vielleicht in den nächsten Monaten noch in der Auseinandersetzung mit der Stadt unterstützen will, der kann auf unsere Website gehen, auf diecbefler.de oder sich an den Betriebsrat wenden, betriebsrat.ev@cebef.com. Hoffentlich bis bald!
Wir haben ja hier in den letzten Wochen schon einiges aufgebaut und einiges erreicht. Natürlich nicht nur hier in Frankfurt. Und unser Demozug war ja heute etwas chaotisch. Ich persönlich würde aber sagen, das ist ein tolles, kreatives. Und deswegen ist es jetzt so, dass wir jetzt nochmal eine Runde drehen über den Hauptbahnhof. We occupy